HR Info. Politik.
Im NSU-Prozess sind die Urteile gefallen. Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe muss wegen zehnfachen Mordes lebenslang in Haft. Das Oberlandesgericht München verurteilte auch die vier Mitangeklagten. Nach 5 Jahren geht damit ein Mammutprozess zu Ende. Die Frage ist, geht damit auch die Aufarbeitung des nationalsozialistischen Untergrunds und seinem rechtsextremen Umfeld zu Ende? Die Angehörigen der 10 Mordopfer und viele Unterstützer fordern nein. Was bedeutet dieses Urteil? Welche Signale gehen von dem Prozess aus? Welche Konsequenzen wurden gezogen? Über all das sprechen wir jetzt. Ich bin Anne Bayer.
18 Jahre ist das schon her. Mein Vater wurde im Jahr 2000 erschossen und 18 Jahre später ist jetzt endlich ein Urteil gesprochen worden. Wir grinsen halt nicht, wir lachen auch nicht, wie Sie sehen, aber wenigstens eine Art Erleichterung ist das schon.
So die erste Reaktion von Kerim Şimşek aus Schlüchtern nach der Urteilsverkündung im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht in München. Sein Vater war das erste Mordopfer der Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund. Trotz dem Urteil bleibt für ihn und seine Schwester Samia ein fahler Nachgeschmack.
Ja, wir haben ja immer gesagt, in diesem Urteil geht es uns vielmehr ums Aufklärung. Wir wollen 100%ige Aufklärung, haben wir gesagt. Ja, das Urteilsspruch ist zwar auch wichtig, aber wir sind uns halt sicher, dass es noch andere gibt und die auf dem freien Fuß sind.
Und wir haben ja auch alle gemeinsam gesehen, dass an der Aufklärung nicht viel erarbeitet wurde und das ist trotzdem auch frustriert.
10 Menschen waren kaltblütig erschossen worden. Bei 2 Bombenanschlägen gab es über 20 zum Teil schwer Verletzte. Jahrelang waren die meist türkischstämmigen Opferfamilien falschen Verdächtigungen durch die Polizei ausgesetzt. Bis zu dem Selbstmord der 2 NSU-Täter Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos. Danach wurde klar, sie alle wurden Opfer des nationalsozialistischen Untergrunds, dem NSU. Über 5 Jahre wurde verhandelt. Es war einer der wichtigsten Prozesse in der Nachkriegsgeschichte und es war ein Mammutprozess. Über 900 Zeugen wurden gehört, mehr als 380.000 Seiten Aktenmaterial ausgewertet. 5 Hauptrichter und 3 Ergänzungsrichter, die Bundesanwaltschaft, 13 Verteidiger und Dutzende Vertreter der Nebenklage haben sich in diesem Verfahren um die Aufklärung der Wahrheit bemüht. Dabei wurden sie alle von vielen Journalisten und Journalistinnen begleitet. Auch hr-info-Gerichtsreporterin Heike Borufka war bei vielen Sitzungen dabei. Mit ihr habe ich über das Verfahren gesprochen und vor allem erst einmal über das Urteil. Heike, wie bewertest du das Urteil?
Ich halte das für das logische Ende eines mehr als 5 Jahre dauernden Prozesses und vor allen Dingen der Beweisaufnahme in diesem Prozess. Und letztlich hatte ich von Anfang an den Eindruck, das würde am Ende dabei rauskommen. Ich hatte von Anfang an den Eindruck, da sitzt eine Überzeugungstäterin, da sitzt eine völlig empathielose Frau und alles, was wir von Beate Zschäpe mitbekommen haben, bis hin, als sie dann selbst auch geredet hat, ausgesagt hat in diesem Prozess, was ja sehr, sehr spät kam, das ist alles in dieses Urteil eingeflossen und es bestätigt im Grunde genommen dieses Urteil. Ja, hier haben wir es mit einer Mittäterin zu tun.
Aber sie hat sich doch sogar zum Schluss entschuldigt. Hast du ihr das denn nicht abgenommen?
Nein, ich habe ihr das nicht abgenommen. Ich habe ihr auch nicht abgenommen, dass sie diejenige war, die für die Infrastruktur zuständig war, sozusagen nur für die Logistik und die aus Liebe heraus all dies gemacht hat, nämlich geschwiegen hat zu den schrecklichen Taten ihrer beiden Freunde. Was ich ihr abgenommen habe, ist die Beschreibung des Binnenverhältnisses, also wie, ja, man mag nicht sagen, wie schwierig es war, aber wie kompliziert es doch ist, im Untergrund zu leben mit 2 Männern, von denen ich abhängig bin. Natürlich hat es einen Kreis um die herum gegeben, aber ich lebe da ja in so einem seltsamen Binnenverhältnis etwas abgeschottet von der Außenwelt. Das glaube ich ihr. Ich glaube auch, dass sowas nicht einfach ist. Ich glaube aber nicht, dass das der Grund dafür ist, dass man schweigt, wenn 10 Menschen ermordet werden. Und ich glaube auch nicht, dass man schweigt, wenn es Sprengstoffanschläge gibt und wenn es so viel Leid gibt, das dadurch verursacht wird. Also ich denke, das ist eine Überzeugungstäterin gewesen von Anfang an und da teile ich sehr die Meinung des Vorsitzenden Richters. Ohne sie hätte das so nicht passieren können. Und damit war sie Mittäterin und eben nicht eine, die nur zugeguckt hat.
Sie hat ja jetzt lebenslang bekommen. Ist es denn möglich, dass sie eher freikommt?
Theoretisch ist das möglich. Das Bundesverfassungsgericht hat mal gesagt, jeder Mensch muss die Chance haben, jedenfalls die theoretische Chance haben, dass er irgendwann wieder in Freiheit kommt. Die theoretische, das ist ganz wichtig. Denn lebenslang in Deutschland heißt lebenslang und heißt eben nicht, dass man nach 15 Jahren wieder freikommt. Es ist bei uns so, dass man nach 15 Jahren von Amts wegen prüft, hat sich jemand verändert? Denn das ist ja eigentlich die Idee. Wir sperren jemanden ins Gefängnis und wir wollen, dass er hinterher als besserer Mensch rauskommt und eben keine Gefahr mehr für die Gesellschaft ist. Also wird nach 15 Jahren normalerweise geprüft. In diesem Fall wird das nicht geschehen, weil das Gericht die besondere Schwere der Schuld festgestellt hat. Da wird erst nach 17 Jahren regulär geguckt, ob jemand wieder in die Gesellschaft vielleicht zurückkommen kann. Bei Überzeugungstätern ist das schwierig, denn die müssen ja irgendwie nachweisen, dass sie tatsächlich in diesem Fall von ihrem rechten Gedanken gut abgerückt sind. Also, dass wir sie guten Gewissens rauslassen können und dass solche grauenvollen Taten, und das ist ja die schlimmste Tat, die passieren kann, nämlich Menschen zu ermorden, dass das nicht mehr passiert. Das halte ich für völlig unwahrscheinlich. Das halte ich deshalb für unwahrscheinlich, weil sie ja jetzt 5 Jahre lang die Chance hatte, uns zu zeigen, ich habe mich gestellt. Ich wollte reden, ich will reden und ich habe Abschied genommen von all diesem rechten Gedankengut. Das, finde ich, hat sie überhaupt nicht getan.
Das Gericht ist ja bei den anderen 4 Angeklagten zu ähnlichen Schlüssen gekommen. Zumindest hat jetzt, ich fasse das jetzt nochmal zusammen, der frühere NPD-Funktionär Ralf Wohleben 10 Jahre bekommen. Carsten S. hat 3 Jahre Jugendhaft, der Helfer Holger G. 3 Jahre Haft erhalten. Und der ebenfalls als Helfer angeklagte André E., der wurde zu 2 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Und der ist übrigens schon wieder auf freien Fuß. Der wurde aus der Untersuchungshaft gestern schon wieder freigelassen. Das hat zu Jubel bei Rechtsextremen, bei Nazis, die im Gerichtssaal waren, geführt. Wie würdest du das einschätzen? Ist das symptomatisch, dass jetzt die rechtsradikale Szene sagt, ja, coole Urteile, da kommen jetzt unsere Helden nach Hause?
Naja, Helden. Heldin ist für sie natürlich Beate Zschäpe. Beate Zschäpe deshalb, weil die geschwiegen hat. Die hat die ja nicht verraten in diesem ganzen Prozess. Das haben wir ja da die ganze Zeit erlebt. Wir haben ständig Zeugen gehabt aus der rechten Szene, die sich plötzlich nicht mehr erinnern konnten. Also da wird ja an so einem Chorgeist festgehalten. Ja, das mag ein Erfolg für sie sein. Ich glaube nicht, dass es ein Erfolg ist, wenn die Ikone zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wird, wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird und wenn es so aussieht, als wird sie den Rest ihrer Tage im Gefängnis verbringen. Das mag so ein bisschen Märtyrerwesen sein, möglicherweise, das weiß ich nicht genau. André E., ja, der wird gefeiert, der hat auch geschwiegen, der hat in diesem ganzen Prozess nicht ein einziges Wort gesagt. Der hat grässliche Tätowierungen, der hat übelste rassistische Sprüche auf dem Leib tätowiert, das ist bekannt. Der ist tatsächlich, glaube ich, so ein Held für die und deswegen jubeln die dort. Und ja, den ganzen Prozess über haben wir erlebt, dass da immer wieder Rechtsradikale aufgetreten sind. Ich selber habe es erlebt, als ein Kasseler Neonazi, ein sehr bekannter, kam, mit seiner Entourage dort angereist kam. Das war ein Bild, das war schon erschreckend. Das war schon schockierend, diese ganzen Glatzen dort auflaufen zu sehen. Wenn man in Frankfurt wie ich lebt, kennt man das in dieser Form nicht. Vielleicht hat es mich deshalb besonders schockiert. In Jena oder rund um Jena scheint das anders zu sein. Und dass die applaudieren, das erschreckt, denn das zeigt natürlich auch die Respektlosigkeit diesem deutschen Staat und diesem deutschen Rechtssystem.
Ja,
gegenüber.
Und vor allem auch gegenüber den Opfern und die da mit im Prozess auch sitzen. Wie haben die das dann, solche Auftritte denn wahrgenommen und auch erlebt?
Ja, für die muss dieser ganze Prozess ja grauenvoll gewesen sein. Alles, was sie sich erwünscht haben, nämlich Antworten auf die vielen Fragen, die sie haben. Warum mein Bruder, warum mein Mann, warum mein Vater, warum mein Verwandter, mein Freund? Diese Antworten hat es in diesem Prozess ja nicht gegeben. Das hat dieser Prozess leider nicht geschafft, dies aufzuklären. Und das Gericht hat sich wahrlich darum bemüht, das aufzuklären und Antworten zu finden. Die einzige, die es vermutlich geben konnte, ist Beate Zschäpe. Sie hat sie nicht gegeben. Und deswegen ist das natürlich ein Hohn. Das ist fürchterlich, wenn dann auch noch gröhlende Nazis dort sitzen.
Erinnerst du dich denn an besondere Auftritte, die jetzt während des Prozesses stattgefunden haben? Also oder besonders eindrückliche?
Besonders eindrücklich war der Auftritt für mich jedenfalls von Frau Josgard. Frau Josgard ist eine Frau, die viele Vorurteile bestätigt, die viele Menschen haben. Das heißt, das ist eine kleine Frau, die schon lange in Deutschland lebt, die kein Deutsch spricht, die Kopftuch trägt und die immer hinter ihrem Mann läuft. Jedenfalls habe ich sie immer hinter ihm laufen sehen. Und diese Frau hat etwas gemacht, die hat nämlich gezeigt, dass sie versteht, wie Rechtsstaat funktioniert. Sie ist vor Beate Zschäpe gegangen, hat sich vor sie hingestellt, hat gesagt, ich spreche zu Ihnen von Frau zu Frau. Sie haben einen Fehler gemacht. Jeder kann mal Fehler machen. Dazu muss man aber stehen. Ich kann nicht mehr schlafen, weil ich nicht weiß, was passiert ist. Bitte sagen Sie es mir. Das war ganz kurz. Das war ganz nüchtern vorgetragen und doch so eindrücklich. Und wir haben natürlich Vater Josgat gehabt, der als erster von den Opfern, als erster gezeigt hat, was es eigentlich für ein Schmerz für diese Familien ist. Er hat sich vor Beate Zschäpe hingelegt, so wie sein Sohn da lag, als er ihn sterbend gefunden hat im Kasseler Internetcafé. Das war extrem eindrücklich und wenn ich es jetzt erzähle, dann bewegt es mich immer noch und dann habe ich Gänsehaut, weil das so spürbar gemacht hat, wie fürchterlich es sein muss, wenn man Familienangehörige auf so grauenvolle Weise verliert, aus ideologischen Gründen sie einfach umgebracht werden, weil sie junge Männer sind, so scheint es ja gewesen zu sein, und nie eine Antwort darauf bekommt, warum ist eigentlich mein Sohn, mein Vater, mein Onkel ausgewählt worden.
Für viele ist ja auch letztendlich das Vertrauen in den Rechtsstaat ziemlich erschüttert worden, weil ja unter anderem auch überhaupt nicht klar geworden ist, welche Rolle der Verfassungsschutz in dieser ganzen Geschichte gespielt hat. Kannst du diesen Zweifel auch nachvollziehen?
Ja, den kann ich nachvollziehen, denn der Verfassungsschutz hat ja in der Tat eine ganz unrühmliche Rolle gespielt und nicht nur er. Dieser NSU-Prozess ist eben auch ein Verfahren über das staatliche Versagen gewesen. Und diese entschlossene Verdrängung, nämlich rechten Terror in Deutschland, durfte es nicht geben. Das hat man nicht gesehen, das hat man nicht erkannt, da hat man nicht hingeguckt. Und was ich in diesem Prozess vermisst habe, vor allen Dingen auch von den hessischen Verfassungsschützern, die ja eine sehr unrühmliche Rolle gespielt haben, ist das einfach mal zu sagen. Einfach mal zu sagen, wir haben hier versagt. Wir haben hier nicht hingeguckt. Wir sind Hinweisen nicht nachgegangen, die es gegeben hat. Das wäre schön gewesen, wenn wir das da einmal gehört hätten und die Chance dazu hat bestanden.
Jetzt hat ja die Bundeskanzlerin Angela Merkel damals im Februar 2012 bei einer Gedenkveranstaltung den Hinterbliebenen dieses Versprechen abgegeben.
Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland verspreche ich Ihnen, wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen.
Heike, hat sie dieses Versprechen denn deiner Meinung nach gehalten?
Es ist ja ziemlich schwierig, wenn eine Bundeskanzlerin das verspricht, was eigentlich Aufgabe von Ermittlern ist. Nein, das Versprechen ist natürlich nicht gehalten worden. Die Frage ist, ist es überhaupt möglich, ein solches Versprechen abzugeben und es am Ende auch zu halten? Es ist sicherlich Aufgabe von Politik zu klären, hat es hier staatliches Versagen gegeben? Ich würde sagen, ja, es hat es gegeben. Und wie gehen wir damit um? Aber die Aufgabe der Ermittler ist eine andere. Und die Aufgabe eines Strafprozesses ist leider auch eine andere. Es ist eben nicht die Aufgabe eines Strafprozesses, staatliches Versagen aufzuklären, sondern es muss Angeklagten eine Schuld nachgewiesen werden. Und das ist gelungen. Auch wenn man dazu sagen muss, dieses Urteil hat nochmal manifestiert, was die Bundesanwaltschaft von Anfang an gesagt hat, nämlich die sogenannte Drei-Täter-Theorie. Es hat drei Täter gegeben und nicht mehr. Das wage ich auch zu bezweifeln. Und ich hoffe sehr, dass die Bundesanwaltschaft noch ein bisschen genauer hinschaut und noch ein bisschen genauer sich das Unterstützerfeld anguckt, ob nicht doch noch was zu machen ist. Also sprich, weitere Ermittlungsverfahren da möglich sind.
Also wären die theoretisch möglich?
Aber ja, es gibt sogar eine Amtsermittlungspflicht, wenn ich den Verdacht habe, hier muss ich noch mal genauer hingucken. Die sind ja nicht untätig gewesen. Aber es ist natürlich schon so gewesen, dass man sich von Anfang an sehr darauf konzentriert hat, zu sagen, aha, hier hat es diese drei gegeben. Und die Frage ist, kann das sein? Können tatsächlich drei Menschen 11 Jahre lang mordend durch eine Republik ziehen, ohne dass sie dabei erkannt werden, ohne dass sie dabei Hilfe haben von anderen? Man darf nicht vergessen, die sind immer am helllichten Tag gekommen. Die sind dann mit dem Fahrrad hingefahren und haben Menschen erschossen. Und das kriegt keiner mit und da hilft keiner vorher.
Ja, Das sind viele Fragen, die offen bleiben. Vielleicht eine Frage noch so persönlich zum Schluss. Du hast diesen Prozess jetzt 5 Jahre lang begleitet. Du warst immer wieder auch in München und hast dort direkt vor Ort mitbekommen, wie so ein Riesenprozess auch funktioniert. Hat das deine Arbeit oder auch deine Sicht als Gerichtsreporterin irgendwie verändert?
Dieser Prozess ist nicht vergleichbar mit anderen Prozessen. Er ist vielleicht vergleichbar mit den RAF-Prozessen, die kenne ich aus persönlicher Ansicht nicht. Und er ist vielleicht vergleichbar mit einem großen Prozess, wie es der Auschwitz-Prozess mal war. Nein, deswegen hat es meine Sicht nicht verändert. Das ist sowas Außergewöhnliches gewesen. Und was ich erlebt habe, ist einen vorsitzenden Richter, der sich unglaublich gut auskannte, der extrem geschickt gefragt hat, der klug gefragt hat, der in seiner Persönlichkeit etwas seltsam angemutet hat, weil er so furchtbar autoritär war, aber vielleicht war das nötig an dieser Stelle. Aber letztlich ist das ein Prozess, der einfach völlig anders war als andere. Wir haben sonst keine Prozesse, in denen 80 Nebenklagevertreter sitzen. Das gibt's normalerweise nicht.
Soweit die Einschätzungen und Beobachtungen von unserer Gerichtsreporterin Heike Borufka. Vielen Dank für das Gespräch.
HR Info. Politik.
Und heute ist das Thema Urteile im NSU-Prozess und kein Schlussstrich in Sicht. Denn viele drängende Fragen konnten in dem Strafprozess nicht beantwortet werden. Unter anderem die Rolle des Verfassungsschutzes. In Hessen ging es konkret um die Rolle von Andreas Temme. Der V-Mann war den Ermittlungen zufolge zur Tatzeit oder zumindest bis kurz vor dem Mord an Halit Yozgat in dessen Internetcafé in Kassel und will aber nichts mitbekommen haben. Als Konsequenz daraus wurde in Hessen ein Untersuchungsausschuss im Landtag eingesetzt. Ebenso in 7 weiteren Bundesländern als auch im Bundestag. Was dieser bewirkt hat und was dabei herausgekommen ist, darüber habe ich mit unserem Landtagskorrespondenten in Wiesbaden, Christopher Plass, gesprochen. Christopher, in dem Untersuchungsausschuss ist von gravierenden Ermittlungspannen, mangelnde Organisation, von fehlender Zusammenarbeit zwischen den Behörden die Rede. Was genau wurde denn dem Verfassungsschutz gerade auch nochmal im Fall Andreas Temme vorgeworfen?
Man muss ja sagen, das Interessante an solchen Untersuchungsausschüssen ist ja, dass man einfach mal Leute aus der zweiten und dritten Reihe aus solchen Organisationen zu sehen bekommt. Eben nicht nur die politisch verantwortlich sind, sondern die Leute, die da tagtäglich arbeiten. Und da hat sich uns schon ein sehr interessantes Bild eigentlich aufgetan vom Verfassungsschutz aus dem Jahr 2006 und vorher. Man muss einfach sagen, Beamtentypen, die uns da begegnet sind als Zeugen im Untersuchungsausschuss. Man hatte doch sehr deutlich den Eindruck, eine doch sehr verkrustete Organisation mit wenig, sagen wir mal, Weitblick, mit wenig politischer Initiative. Starker Chorgeist zwischen den einzelnen Leuten, manchmal fast ein bisschen überheblich auch die damaligen Präsidenten des Verfassungsschutzes. Insgesamt das Bild einer eher unbeweglichen Behörde, das ist vermittelt worden durch viele Zeugenaussagen aus dem Kreis der Verfassungsschützer damals. Und man muss sagen, das gipfelt dann in dem Vorwurf, und dem würden, glaube ich, auch alle Beteiligten an diesem Untersuchungsausschuss unterschreiben, dass im Prinzip der Verfassungsschutz 2006 und in den Jahren davor im Grunde genommen auf dem rechten Auge geblind gewesen ist, dass man sich vielleicht stark auf mögliche linksterroristische Aktivitäten konzentriert hat oder islamistischen Terrorismus. Man darf ja nicht vergessen, 5 Jahre vorher hat es ja den 9/11-Vorfall gegeben, aber dass man nicht auf die Idee kam, dass möglicherweise auch Rechtsterroristen irgendwo in Deutschland unterwegs sind und dass diese Mordserie auch ausländerfeindliche Hintergründe haben könnte, das ist im Prinzip einfach nicht in den Köpfen gewesen. Interessanterweise hat es ja durchaus Initiativen gegeben. Der Vater von Halit Yozgat hat ja gesagt, er kann sich nur vorstellen, dass es ausländerfeindliche Motive gab bei dieser Mordserie, dem auch der eigene Sohn dann zum Opfer gefallen ist. Aber all diese Überlegungen, die andere letztlich an die Behörden herangetragen haben, sind da nicht weiter verfolgt worden. Und was ganz konkret Andreas Temme angeht, den Verfassungsschützer, da bleibt bis heute ungeklärt, warum er eigentlich am 6. April damals in diesem Internetcafé von Halit Yozgat gesessen hat. Ob er tatsächlich anwesend war, als die Schüsse fielen, das bleibt bis heute ungeklärt. Da gibt es eine Lücke von ungefähr 40 Sekunden. Er kann drin gewesen sein, er kann aber auch draußen gewesen sein. Aber die ganze Art und Weise, wie er sich damals verhalten hat, hat sich nie als Zeuge zur Verfügung gestellt, musste gewissermaßen aufgespürt werden. Das hat doch nach wie vor sehr viel Argwohn geschürt. Und bis heute muss man sagen, seine Rolle ist ungeklärt und sie bleibt auch ungeklärt.
Wir kommen noch mal kurz auf die Vorwürfe zurück. Es ging ja auch immer wieder um die Rolle Volker Bouffiers. Er war ja damals 2006 hessischer Innenminister. Und die Frage war und ist es immer nach wie vor, was wusste er damals und was nicht? Also welche Rolle hat er damals gespielt?
Bouffiers musste damals entscheiden, ob er zulässt, dass die Ermittler, also die Polizei und die Staatsanwaltschaften, die Quellen des Verfassungsschutzes, die insbesondere von Temme geführt wurden, direkt befragen können. Und das hat er abgewogen. Es hat eine lange Zeugenbefragung auch von Bouffiers gegeben. Und er hat sich damals dafür entschieden, dass sie nicht direkt befragt werden können. Es hat dann ein Verfahren gegeben, das sozusagen Fragen der Ermittler über den Verfassungsschutz, den Quellen, den V-Leuten beispielsweise vorgelegt wurden. Also es hat durchaus eine Befragung gegeben, aber nicht direkt, obwohl die Polizei das gerne wollte. Bouffiers hat das aber nicht zugelassen. Er hat damals argumentiert, es gelte, die Quellen, also die V-Leute zu schützen und hat das insbesondere auf islamistische Quellen bezogen, weil man ja lange auch davon ausgegangen ist, dass es einen islamistischen Hintergrund auch geben könnte, dass auch eine rechte Quelle von Andreas Temme geführt worden ist, der möglicherweise auch bis heute eine Schlüsselfunktion haben könnte. Das war offenbar damals nicht in den Köpfen und insofern gab es eine Aussageverweigerung für alle, zumindest für eine direkte Befragung. Und das ist etwas, was Bouffiers von der Opposition bis heute vorgehalten wird. Der zweite Punkt, auch ein wichtiger Punkt, dass letztlich das Parlament, der Landtag, relativ spät erst erfahren hat davon, dass es einen Verdacht gegen einen hessischen Verfassungsschützer, nämlich gegen Andreas Temme, gegeben hat. Da werfen die Parlamentarier, insbesondere der Opposition, Bouffiers vor, dass er das viel früher zumindest in den Geheimgremien des Landtags hätte sagen müssen.
Ist das auch ein Grund, warum sich die Fraktionen im Landtag jetzt am Ende dieses Untersuchungsausschusses nicht auf einen gemeinsamen Abschlussbericht, sondern nur auf ein gemeinsames Vorwort einigen konnten?
Ja, es gibt das gemeinsame Vorwort, wo man sich unter anderem einstimmig auch bei der Familie des Opfers entschuldigt. Das ist sozusagen die Gemeinsamkeit. In der politischen Bewertung dessen, was damals passiert ist, geht man fast naturgemäß unterschiedliche Wege. Und da spielt die Causa Bouffiers, wenn man so will, auch eine zentrale Rolle. Die Oppositionsparteien, insbesondere SPD und Linke, waren immer der Meinung, dass den hessischen Ministerpräsidenten, der damals Innenminister war, eine größere Verantwortung trifft. Natürlich hat das, wenn man so will, auch immer die Ausschussberatungen überlagert, hat diesen Ausschuss auch ganz stark politisiert, weil auch klar war, dass die Opposition auch auf diesen Umstand vor allem setzen wollte und das besonders herausarbeiten wollte, die Rolle Bouffiers. Und dagegen hat sich natürlich insbesondere die CDU gewendet. Es gibt auch noch andere Unterschiede in den Bewertungen, was schiefgelaufen ist in der Bewertung, wo man beispielsweise bei der Person Temme etwas energischer hätte nachfassen müssen oder mit neuen, anderen Hypothesen hätte arbeiten müssen. Aber das Thema Bouffiers und seine Rolle bleibt letztlich das Thema, das insbesondere SPD und Linke auf der einen und die Koalitionsparteien auf der anderen Seite trennt.
Jetzt wurden ja im NSU-Prozess die Urteile gesprochen. Was hat denn der Untersuchungsausschuss in Hessen zur Aufklärung des Mordes an Halit Yozgat in Kassel beigetragen?
Also es ist immer klargestellt worden von Anfang an, dass er natürlich nicht die Arbeit der Polizei ersetzen kann. Also das ist Sache der Ermittler und der Staatsanwaltschaft natürlich auch, was nun eigentlich damals tatsächlich geschehen ist. Da ist man im Ausschuss schon relativ weit gegangen und hat das alles auch nochmal rekonstruiert. Aber Aufgabe war nicht, sozusagen neue Fakten zur Aufklärung beizutragen. Es ging aber zum Beispiel darum, zu ergründen, gab es sowas wie eine rechte Szene in Hessen und insbesondere gab es Verbindungen zwischen den unterschiedlichen Szenen aus verschiedenen Bundesländern, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen vor allem. Und man hat schon erarbeiten können, auch in diesem Ausschuss, dass zumindest Hinweise auch auf Mundlos und Böhnhardt vorlagen aus den späten 90er Jahren. Da waren sie schon mal aktenkundig, insbesondere in Thüringen. Das war auch in den Akten des hessischen Verfassungsschutzes. Aber Hinweise, direkte Hinweise auf einen nationalsozialistischen Untergrund, den hat es offenbar noch nicht gegeben. Man kann aber unterm Strich sagen, dass dieser Ausschuss sicher herausgearbeitet hat, dass man einfach sich deutlicher Verbindungen widmen muss zwischen den unterschiedlichen Gruppierungen, auch in unterschiedlichen Bundesländern. Und deswegen bleibt ja, wenn man so will, auch ein Verdacht im Raum, dass eben die beiden Uwes, die ja so genannt worden sind, wenn sie denn die Täter waren, zumindest nicht im luftleeren Raum gearbeitet haben, sondern dass es eine Unterstützerszene eben auch in Hessen gegeben hat. Wie die konkret aussah und insbesondere wie die personell benannt werden kann, das hat dieser Ausschuss allerdings nicht zutage gebracht.
Also hat man dann konkrete Konsequenzen aus diesem ganzen Untersuchungsausschuss Untersuchungsausschuss gezogen oder eher nicht?
Doch, das kann man schon sagen. Es war eigentlich von Anfang an klar, dass man den hessischen Verfassungsschutz auf neue Füße stellen wollte. Das war im Grunde genommen die Intention aller Parteien. CDU und Grüne haben aber gesagt, wir brauchen dafür keinen neuen Untersuchungsausschuss, sondern wir brauchen, wenn man so will, eigentlich eine Kommission, die erstmal Hinweise gibt, wie ein neuer Verfassungsschutz aussehen könnte. Dann gab es den Untersuchungsausschuss. Mittlerweile gibt es ein neues Verfassungsschutzgesetz. Insgesamt kann man dem hessischen Verfassungsschutz jetzt unterstellen, dass er transparenter ist und insbesondere, dass er präventiver arbeitet. Das ist das Motto des neuen Präsidenten Schäfer, der sagt, wir müssen stärker rausgehen, wir müssen vor Ort arbeiten, nicht nur eben Zeitungsschnipsel zusammenkleben, sondern wir müssen einfach auch an die Orte gehen, wo etwas passieren könnte. Das ist sicherlich ein Mantra für diesen Verfassungsschutz. Es bleiben aber auch für die Zukunft einige ungeklärte Fragen. Man wird auch weiterhin V-Leute, also die Quellen einsetzen, um in die Szene reinzukommen. Und da gibt es nach wie vor auch einen politischen Streitpunkt, ob das erstens zulässig ist und ob das insbesondere auch Leute sein dürfen, die möglicherweise selbst wegen krimineller Machenschaften schon mal belangt worden sind und die dann vom Staat bezahlt würden. Das ist ein politischer Streitpunkt, der bislang auch nicht aufgehört hat. Sprich, das Ganze ist in Bewegung gekommen. Der Verfassungsschutz hat ein neues Fundament. Und natürlich ist auch die Hoffnung damit verbunden, dass insbesondere die Koordination über die Bundesländer hinweg und eben auch die Koordination seitens des Bundes etwas besser geworden ist, dass so etwas möglichst nicht wieder passiert.
Sagt Christopher Plass, unser Landtagskorrespondent in Wiesbaden. Danke dir für diese Informationen. Das war die Sendung Politik zum Urteil im NSU-Prozess und dessen Auswirkungen. Diese Sendung und noch viele weitere Politik-Sendungen können Sie auch nachhören auf hrinforadio.de oder auch in der ARD-Audiothek-App. Dort finden Sie den Podcast zum Herunterladen. Mein Name ist Anne Bayer.